Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radis Erben, der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick.
Radis Erben, der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Sowohl der Olli als auch meine Wenigkeit sind immer noch ein bisschen geschockt, perplex, konsterniert, sprachlos, ob der Ereignisse, die sich da gestern in Oldenburg am Sonntag zugetragen haben, weil das war schon teilweise schwer erträglich, das mit anzuschauen, was da passiert ist. 60 München verspielt diesmal eine 2:0-Führung. Unter Interimstrainer Günter Gorenzel und muss sich dann in der 94. Minute dann auch noch das 2:2 einschenken lassen. Das war wirklich etwas, was ich so schon lange nicht mehr beim TSV 1860 erlebt habe. Ich wollte es noch recherchieren, Olli. Es gab wirklich vor ganz, ganz langer Zeit im Olympiastadion mal ein Spiel gegen Bayer Leverkusen. Ich glaube, da waren es auch 2 oder 3 Tore, die man da geführt hatte, wo man es auch noch vergeigt hat, aber das ist wirklich schon Ewigkeiten her. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, dass man Punkte so leichtfertig dann hergeschenkt hat, wie das gestern der Fall war, gegen einen Gegner, der, und da möchte ich niemanden zu nahe treten, Olli, man muss das wirklich immer sagen, also wir haben ja schon gesagt, dass Zwickau vor ein paar Wochen tatsächlich eine richtig schlechte Mannschaft war, aber Oldenburg, die waren ja mausetot.
Allerdings, Tobi, deswegen ist es für mich eine absolute Katastrophe, was sich da gestern abgespielt hat. Und wir müssen reden über dieses 2:2 in Oldenburg. Und weil du jetzt gerade gesagt hast, du kannst dich nicht erinnern, wann es sowas zuletzt gab. Ich habe ja heute wieder bei Das ist los, bin so der Löwentag gemacht, zurückgeschaut. Vor einem Jahr genau, ja, auf den Tag genau, haben wir 2:2 gegen Braunschweig gespielt, haben auch 2:0 geführt. Aber das ist natürlich eine ganz andere Kategorie als der VfB Oldenburg.
Absolut, also da glaube ich, war dann, wenn ich mich recht entsinne, Goten dann auch noch mit beteiligt hinten raus. Bei dem Gegentor meine ich, da gab es dann noch einen Freistoß oder so. Ja, du hast recht, ich habe schon wieder verdrängt, aber da war der Gegner tatsächlich ein anderer. Jetzt wollen wir das Ganze mal von vorne aufrollen. Günter Gorenzel zum ersten Mal also hauptverantwortlich an der Seite als Interimstrainer. Er hat das taktische Konstrukt verändert. Da kann man sich auch drüber streiten, ob dass der richtige Gegner war, mit einer Doppel-6 aufzutreten, ob man vielleicht nicht hätte offensiver auftreten sollen gegen eine Mannschaft, die eigentlich überhaupt nichts offensiv gelungen ist. Kann man sich jetzt darüber streiten. Günter Gorenzel hat gesagt, nee, er möchte die Taktik ändern. Was mir gefallen hat, jetzt mal vom taktischen Konstrukt her, fangen wir mal mit den positiven Dingen an. Das hat sich ja schon einige Male in dieser Saison, finde ich, bewährt, dass Leandro Morgalla auf der rechten Seite ran durfte. Das hat er jetzt also wieder versucht. Logischerweise war das nicht komplett fehlerfrei von Leandro Morgalla, da kommen wir später zu. Aber das ist schon so eine Variante, die ich mir vorstellen kann. Ich glaube schon, dass Morgalla da die Nase vorne hat vor Lannert. Dann eine Doppel-6 mit Tim Rieder. Daneben ein Quirin Moll, der nicht ins Trainingslager mitfahren durfte. Und ich werde später in der Bewertung dann auch nochmal ausführlich dazukommen. Man hat dann auch gesehen, warum man nicht ins Trainingslager mitfahren durfte. So leid mir das für einen Quirin Moll tut. Und dann gab es einen Stefan Lex, der zurückgekehrt ist in die Mannschaft. Marcel Beer, Sturmspitze und einen Holzhauser, der diesmal nicht Kobylanski neben sich hatte, sondern quasi als Zehner agiert hat hinter der einzigen Spitze. Auch das hat nicht sonderlich gut funktioniert. In der ersten Halbzeit, Olli, Das war wirklich ganz schwer zu ertragen, dieses Spiel. Es gab eigentlich überhaupt keine Torchance, sowohl links als auch rechts, mit optischen Vorteilen von 60 München. Aber das war eine ganz schwache erste Halbzeit, oder?
Ja, absolut. Es war ein ganz biederer Fußball, was da 60 entgegengestanden hat. Und 60 hat sich da natürlich richtig angepasst, diesem Niveau des VfB Oldenburg. Ich konnte die Mannschaft eigentlich gar nicht mehr wiedererkennen, denn wenn wir uns zurückerinnern, in der Vorrunde hat diese Mannschaft, dieser Aufsteiger, ganz anders performt als noch gestern. Ja, und deswegen wäre es eigentlich so einfach gewesen, diesen Gegner einfach zu besiegen. Und das ist uns ja leider nicht gelungen.
Mit einem Sieg wäre 60 München auf Platz 4 gestanden, nachdem Freiburg 2 aber nicht aussteigen darf, wäre das der Relegationsplatz zwischenzeitlich gewesen. Den hat 60 München vergeigt. Jetzt sagen viele, jetzt ist der Zug abgefahren, jetzt war es das. Das sehe ich so nicht, logischerweise. Es fehlt nicht viel zu den vorderen Plätzen. Zum ersten Platz fehlt nicht nur ein Fernglas, da fehlt eine ganze Menge, das ist klar, aber der Zug ist auf alle Fälle nicht abgefahren für 60 München. Das wollen wir nochmal festhalten. 60 München hat also ein bisschen gebraucht. Es gab dann in der zweiten Halbzeit einen Wechsel. Ich hätte Erik Tallich, um ehrlich zu sein, schon von Beginn an gebracht. Ich bin auch einer der großen Fürsprecher von Erik Tallich, weil er das anfangs der Saison tatsächlich immer gut gemacht hat und dann irgendwie rausgeflogen ist, warum auch immer. Das hat sich mir nie erschlossen. Und dann hat er ein Wahnsinnstor gemacht zum 1:0 für 60 München. Und Marcel Beer, der schwer reingekommen ist in dieses Spiel, dann zum Schluss immer besser geworden ist, hat dann das 2:0 erzielt. Das hat mich für ihn persönlich wahnsinnig gefreut. Super wichtig für Selbstvertrauen, um auch wieder der Alte zu werden. Ja, und dann völlig unbegreiflich, auch was die Wechsel von Günter Gorenzel angeht, haben dann Oldenburg zurück ins Spiel gebracht. Aber das der Reihe nach. Kommen wir zur Bewertung. Das müssen wir heute vornehmen. Ich glaube, heute benoten wir wieder, oder, Olli?
Ja, wir benoten heute natürlich wieder, aber ich will jetzt nochmal auf diese taktische Formation zurückzukommen. Natürlich war es richtig. Jetzt dahinter ist man zwar immer schlauer, richtig auf die Doppelsets zu setzen, um einfach eine gewisse Stabilität der Mannschaft zu verleihen. Das fand ich schon richtig, ja. Wenn man dann natürlich dann den Gegner gesehen hat, weil ich habe nicht mit dieser Leistung vom Gegner gerechnet, dann hätte man natürlich sagen können, ja, okay, da hätten wir vielleicht ein bisschen offensiver das ausrichten müssen. Aber hinterher, wie gesagt, ist man immer schlau und dann kann man immer schlau daherreden. Also ich fand es prinzipiell richtig, dass man auf die Doppel-Sechs gesetzt hat. Das war der Unterschied zum System von Michael Köllner. Also das muss man auch positiv dem Trainer bzw. dem Interimstrainer Günter Gorenzel verbuchen, dass er einfach wieder auf die Stabilität gesetzt hat. Das fand ich richtig. Aber wie gesagt, jetzt kommen wir mal zu den Noten.
Ja, wie beginne ich das Ganze? Du hast vor 1,5 Wochen, glaube ich, schon davon gesprochen, dass 60 München ein Torwartproblem hat. Ich habe dir anfangs nicht recht gegeben, seit gestern tue ich das, gebe ich ganz offen und ehrlich zu, weil Marco Hiller in jedem Spiel ein Gegentor fängt, bei dem er schuld ist oder zumindest Aktien drauf hat. Das war gestern ganz erheblich so bei einem Tor, das von der Mittellinie erzielt worden ist, wo sich Günter Gorenzel dann in Ausflüchten gesucht hat am Schluss und es auf den Wind geschoben hat. Wenn der Torwart da richtig steht, dann fängt er den mit der Kappe. Er stand nicht richtig und dementsprechend hat er nur noch hinterher schauen können. Ganz, ganz schlecht ausgesehen und dementsprechend, ja, muss er die Niederlage auch so auf seine Kappe nehmen. Marco Hiller, eine.
Niederlage, Tobi, Niederlage, Niederlage,
Es ist
richtige Niederlage.
eine gefühlte Niederlage für mich, sorry. Was anderes kann ich da nicht fühlen. Gestern die 2 verschenkten Punkte muss er auf seine Kappe nehmen. Ja, aber für mich ist das, wie gesagt, eine gefühlte Niederlage. Note 5 für Marco Hiller.
Ja, da bin ich auch bei dir mit der Note 5, aber jetzt lass uns erstmal diese ganze Akte Hiller aufrollen. Also ist es ja nicht bei mir so, dass ich erst seit 1,5 Wochen sage, dass 60 hier ein Problem hat. Ich war ehrlich gesagt nicht so glücklich, dass Marco Hiller hier mehr oder weniger diesen Vertrauensvorschuss von 60 München bekommen hat. Denn für mich ist er kein überdurchschnittlicher Torwart in der dritten Liga. Ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre, habe auch mal ein bisschen Fußball gespielt, zwar nur bis zur vierten Liga, aber ich kann das auch schon ein bisschen bewerten. Da fehlt einfach einiges bei ihm. Ja. Er ist auf der Linie großartig, ja, keine Frage. Aber die anderen Werte fehlen ihm einfach. Ja. Strafraumbeherrschung, ja, Spiel mit dem Ball. die Übersicht, er ist für mich kein Typ. Ja, 60 München hat eigentlich immer gute Torhüter gehabt in den letzten 40, 50 Jahren. Also fangen wir einfach mal bei Peter Radenkovic an. Simon Jentsch, Daniel Hoffmann, Michael Hoffmann, Timo Ochs. Also da waren richtig gute Torhüter da. Aber ich sehe eben auf dieser Position, und das ist für mich eine der wichtigsten Positionen im Fußball, einfach ja, Nachholbedarf sozusagen. Und ja, wirklich. Normalerweise müsstest du jetzt einen Torwechsel vornehmen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der zweite Mann besser ist. Ja? Tom Kretschmer durfte zum Beispiel gegen die Spielvereinigung Bayreuth in der Testphase in den Kasten, und da hat er wahrlich nicht geglänzt. Und so ist es auf jeden Fall ein Risiko, jetzt hier was zu machen. Aber wie gesagt, man hätte im Sommer reagieren können, man hätte einen erfahrenen Torhüter dazu holen können. Das hat sich nicht gemacht. Ich erinnere da nur an Marco Plückinger von Türkgücü München. Der hat kleines Geld verdient bei den Türken, und der ging halt dann in die vierte Liga, glaube ich, zu Erfurt. Also ich sage mal so, du hättest hier was machen müssen auf der Torhüterposition und nicht einen jungen Spieler holen müssen wie Julian Schmid. Ja? Verstehe ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Also da muss sich der Verein bzw. die sportliche Kommandobrücke schon einiges anlasten. Und du hast es vorhin angesprochen, dieses Tor, dieses 1 zu 2 in der 90. Minute, ja. Wenn ein richtiger Torwart drin gestanden hätte, dann hätte 60 München dieses Spiel definitiv gewonnen. Ja, und Günter Gorenzel braucht dieses Gegentor nicht auf den Wind zu schieben, denn Manni Starke wollte eigentlich gar nicht schießen. Es war ja ein Verzweiflungsschuss bzw. ein Verzweiflungsball in den 16er rein. Mehr war das nicht. Und also den Wind davor zu schieben, das erinnert mich wirklich an Aussagen aus den vergangenen Jahren.
Du hast Julius Schmidt angesprochen. Ich habe den in der Vorbereitung im Sommer gesehen. Da hat er mir einige Male tatsächlich gut gefallen. Das ist jetzt natürlich sehr gewagt zu sagen, den jetzt von der 3 auf die 1 zu schicken. Mir hat er in der Vorbereitung im Sommer tatsächlich in den Spielen, die er gehalten hat, sehr gut gefallen. Ja, also wird interessant, ob es da einen Wechsel gibt auf der Torwartposition. Wird natürlich auch interessant, ob es vielleicht in dieser Woche sich was tut in Sachen Trainer. Da werden wir später noch drüber sprechen. Da gibt es ja so ein paar Kandidaten, ob dann vielleicht auch der Trainer zur Ansicht kommt, der neue, da was machen zu müssen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da eventuell dann auch sowas wie ein Zeichen gesetzt wird. Jetzt kommen wir zur Viererkette hinten. Leandro Magalla hat auf der Rechtsverteidigerposition begonnen, hat das schon ein paar Mal gemacht. Im Toto-Pokal erinnere ich mich. Da gab es ein Spiel, wo er rechts begonnen hat, und dann, glaube ich, noch eines in Dresden, ganz am Anfang der Saison. Da hat er dann auch quasi ausgeholfen auf der rechten Seite, hat das auch gut gemacht. Es war natürlich ein fehlerbehaftetes Spiel auch von Leandro Morgalla, aber ich fand es von der Defensive fand ich es ganz ordentlich. Ich bewerte ihn besser als du. Ich gebe ihm die Note 3.
Ja, ich habe mich bei ihm auch für die 4 entschieden, weil, wie gesagt, das war jetzt nicht der Auftritt von 60, wie ich mir eigentlich vorstelle, gegen so einen schwachen Gegner. Er hatte die beste Chance in der ersten Halbzeit. Wir erinnern uns, es war eine Ballstaffette über Beer, über Holzhauser, und dann letzten Endes war dann Leandro Morgalla da. Ich sage mal, mit dem linken Fuß hätte er den Ball wahrscheinlich gemacht, ins lange Eck geschossen. Er hat mit dem kurzen Pfosten versucht, der Ball ging dann ins Außennetz. Also ja, wie gesagt, für mich reicht es nur zu einer 4, aber es ist ja immer noch ausreichend.
Dann sind wir beim ersten Innenverteidiger. Das ist Jesper Verlaat. Also ich finde, was die Innenverteidiger, was die Viererkette insgesamt angeht, kann man sehr wenige Vorwürfe machen, weil die eigentlich nichts zugelassen haben, wenn ein Schuss von der Mittellinie kommt. Ja, also was soll da die Viererkette machen? Das ist recht schwierig. Jesper Verlaat, den einzigen Vorwurf, den ich ihm gestern mache, dass er seine Erfahrung vor allem hinten raus nicht so eingebracht hat, einfach mal irgendwo einen Ball festzumachen, die nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen. 60 war da wie ein aufgeschreckter Hühnerhaufen nach dem 1 zu 2. Völlige Angst, blanke Angst war zu sehen. Und da war keiner, der da irgendwie mal ein Zeichen gesetzt hat oder einfach mal dazwischen gehauen hat. Das wäre so in der Verantwortung eines Jesper Verlaat gewesen, unter anderem. Das hat er nicht gemacht. Dennoch finde ich, wenn ja keine Fehler gemacht werden in der Viererkette über 90 Minuten, ist es immer noch eine ordentliche Leistung. Deswegen gebe ich ihm auch die Note 3.
Ja, ich habe mich bei ihm für die 4 entschieden, weil er auch mit dabei war beim 2 zu 2. Das war alles unglücklich. Es war eine Verkettung von unglücklichen Situationen, wie man so schön sagt. Aber ich habe mich gefreut, dass er wieder gespielt hat, denn er ist für mich einfach ein Fixstarter. in der Abwehrkette des TSV 1860, aber er muss natürlich auch seine Erfahrungswerte mit einbringen. Das habe ich dann gestern nicht gesehen, vor allem in der Schlussphase. Du hast es schon richtig angesprochen, Tobi. Ja, wie gesagt, das war nur ein faires Spiel bei ihm.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ja, in die Verantwortung müssen wir natürlich auch einen Philipp Steinhardt nehmen. Auch er ist erfahren, auch er muss irgendwo versuchen, seine Erfahrung dann in solchen Momenten auszuspielen. Es war wieder ein schwieriges Spiel vom Linksverteidiger, der dann im Meppen fehlen wird aufgrund der fünften gelben Karte. Er ist gesperrt. Fehlen wird er mir nicht. Ich habe es schon einige Male gesagt. 60 hat ein Problem auf der Linksverteidigerposition. Und da wird entweder Günther Gorenzel oder der neue Trainer dann sich was einfallen lassen müssen. Vielleicht auch Lannert dann mal auf links stellen. Ich bin gespannt. Für mich war es eine 4 für Philipp Steinhardt.
Ja, ich habe ihm ja auch eine 4 gegeben. Allerdings muss ich sagen, es hat da lange Zeit ganz gut ausgesehen, vor allem auch seine Bälle eigentlich in die Offensive rein. Also das muss man jetzt auch mal bemerken, Tobi. Aber natürlich, wir haben schon im Sommer gesagt, dass 60 auf der linken Verteidigerposition einfach ein Fragezeichen hinterlässt. Also wir haben das Thema schon öfters, wie gesagt, angesprochen. Fabian Greilinger ist für mich jetzt kein Linksverteidiger. Und dann hast du halt einen Philipp Steinhardt, der natürlich erfahren ist und Routine auch hat. Aber er ist halt auch nicht mehr der Schnellste. Das muss man auch in seine Analyse mit einbeziehen. Und deswegen hätte 60 da eigentlich auf dieser Position auch reagieren müssen.
Jetzt hätte ich beinahe den Simi Belka hier vergessen, den zweiten Innenverteidiger. Also ich bin da weiterhin voll des Lobes für Simi Belka hier, wie der sich jetzt präsentiert nach der Winterpause. Das ist echt gigantisch, was der da weggrätscht in allerhöchster Not teilweise mit einer Präzision. Großartig, super. Also er hat gestern eigentlich den Abwehrchef gegeben. Das war weniger Verlat, das war eigentlich mehr Simi Belka hier. Das war echt eine großartige Leistung. In der Summe ist es dann ein bisschen abgewertet worden, eben durch dieses 2:2. Aber ja, also wir sind uns da, glaube ich, relativ einig. Du gibst ihm auch hinten die beste Note. Ich auch. Bei mir ist es eine 2, du gibst ihm die 3.
Ja, ich gebe ihm die 3 und er war lange Zeit wirklich auf der besten Note auch. Ist ja jetzt auch, gut, jetzt muss ich mal überlegen, Erik Thalik habe ich die 2 gegeben, aber Sammy Becker hier hat wirklich souverän da hinten gespielt, bis eben zu diesem Gegentreffer zum 2:2, denn da war er auch mit dabei und deswegen muss man die Note dann ein bisschen abwerten. Aber eine 3 ist immer noch gut für dieses Spiel vor allem. Ja. Man muss ja mal das Niveau dieses Spiels sehen. Ich sehe das auf 4,5 ungefähr. Dann weiß man, dass eine 3 eine richtig gute Note ist und so kann er weitermachen und er hat sich empfohlen für einen neuen Vertrag bei 60 München.
So, damit sind wir beim ersten großen Sorgenkind angekommen, bei der Doppel-6 bei Quirin Moll, der also ja wieder aufgeboten wurde von Günter Gorenzel, nachdem er von Michael Köllner nicht mehr berücksichtigt wurde, nicht mehr ins Trainingslager mitgenommen wurde. Und man hat gestern, so leid mir das für den Quirin Moll tut, ganz deutlich gesehen, warum er nicht ins Trainingslager mitgenommen wurde. Er, ja, war einfach nur langsam, er war ein Fremdkörper in dieser Mannschaft, er war nicht mehr in der Lage, die Wege zu gehen. Er ist deutlich abgefallen neben einem Tim Rieder und so hat er in der Stammformation für mich auch nichts verloren. Und ich möchte jetzt wirklich nicht boshaftig wirken, ich muss das einfach so deutlich einordnen, so wird er nicht mehr dritte Liga spielen, so wird er auch nicht mehr Regionalliga spielen. Das reicht einfach nicht mehr bei einem Quirin Moll. Von mir gibt es die Note 5.
Ja, ich muss ja das vorausschicken. Er hat ja viele schwere Verletzungen gehabt, bei 60 München auch, Kreuzbandriss und so weiter. Ja, es ist traurig irgendwie, weil ich hatte große Hoffnungen in die Verpflichtung damals. Ich glaube, was vor 2018 war es ja, mit dem Aufstieg in die dritte Liga hatte ich große Hoffnungen für den Moll. Er hat wirklich gute Abschnitte gehabt bei 60 München bis zu seinem Kreuzbandriss damals beim 1:0-Sieg gegen Ingolstadt. Vor einem Jahr war das, glaube ich, oder vor 1,5 Jahren. Ja, und dann spielt er der Körper einfach nicht mehr mit, obwohl man sagen muss natürlich, er hat prinzipiell einen überragenden Körper. Er macht alles für seine Fitness, ja, aber er kann dieses Tempo nicht mehr mitgehen. Und dann muss ich halt einfach sagen, das reicht nicht mehr. Ja, und mir tut es leid für Quirin Moll, er ist auch ein guter Typ, aber Michael Köllner hat sich dabei schon was gedacht, dass er ihn mehr oder weniger aussortiert hat. Und ja, das hat man dann gestern auch gesehen, warum er nicht mehr dieser Führungsspieler sein kann, den 60 gerne hätte.
So, sein Nebenmann hat es wesentlich besser gemacht. Tim Rieder, der hat gekämpft, ist gelaufen ohne Ende, musste gelb-rot gefährdet ausgewechselt werden, wobei das ist wirklich auch fraglich ist. Also es kann sein, dass es da irgendwo ein Zeichen gegeben hat vom Schiedsrichter, bei der nächsten Aktion bist du runter. Aber es waren beide Sechser gelb verwarnt, warum er Tim Rieder rausgenommen hat, weiß ich nicht ganz. Es kann eben sein, dass es dieses Zeichen gegeben hat vom Schiedsrichter. Ich hätte ihn draufgelassen, um ehrlich zu sein, weil er mit der beste Mittelfeldspieler war, bis zu diesem Zeitpunkt. Von mir gibt es die Note 3.
Ja, ich sehe es ähnlich wie du, Tobi, das kann ich so unterschreiben. Ich weiß gar nicht mehr, was ich für eine Note gegeben habe. Ich habe eine 3 oder eine 4
Vier.
gegeben.
Vier.
Bitte? Eine
Vier.
4, ja. Ja, wie gesagt, das ist dem Niveau geschuldet, dem schwachen Niveau gestern eben im Marschwegstadion. Und er war gelb-rot gefährdet. Ich habe das beobachtet. Ich war ja gestern nur vor dem TV-Gerät. Der Kollege Marco Blanco-Ugles war eben für die B24 in Oldenburg. Ich habe das verfolgt, der Schiedsrichter hat ihm gezeigt nochmal und dann musste runtergehen, dann gibt es die gelb-rote Karte und deswegen hat Günter Gorenzel dann reagiert und ihn dann eben in der Halbzeit dann rausgenommen.
Jetzt muss ich erstmal kurz durchschnaufen, weil jetzt geht's ans Eingemachte, Olli. Ist als Königstransfer verpflichtet worden? Wir haben ihn einige Male kritisiert. Ich war sehr skeptisch bei seiner Verpflichtung und meine Skepsis hat leider recht behalten. Raphael Holzhauser. Also, da muss ich echt sagen, ich habe dir zwischendrin mal geschrieben, dass ich glaube, dass der Oldenburger Platzwart, der die Kreidelinien gezogen hat, eine weitere Strecke gelaufen ist als Raphael Holzhauser. Der ist eigentlich nur im Mittelkreis gestanden, weil er nicht konnte. So leid es mir tut, ich würde es mir auch gerne anders wünschen, aber ich muss eben das bewerten, was ich gesehen habe. Der ist nur rumgestanden, hatte fast keine Ballkontakte. Die Mannschaft musste ihn bis zur 82. Minute mitschleppen. Weil sich Günter Gorenzel wahrscheinlich nicht eingestehen wollte, dass seine Neuverpflichtung ein kompletter Flop ist. Das war mit ein Grund, warum nicht mehr gegangen ist nach vorne. Er war ein kompletter Fremdkörper. Er ist gar nicht mehr angespielt worden von seinen Kollegen. Die haben gesagt: Ja, steh du nur mal rum am Mittelkreis, wir machen das schon irgendwie. Ich war wirklich komplett geschockt von dem, was ich gesehen habe von Raphael Holzhauser. Da reicht es eigentlich nur noch für die Traditionself, aber nicht für die erste Mannschaft von 60 München. Note 6.
Ja, Tobi, da kann ich dir nur beipflichten. Leider muss ich sagen, man muss sich das mal überlegen. Ja, 60 hat einen Schuss frei im Winter. Ja, wird als Königstransfer verkündet. Günter Gorenzel hatte 6, 7 Monate Zeit, hier einen Spieler zu finden. Es war ja schon im Sommer bewusst, dass man Spieler für die Achterposition braucht. Und wenn man dann überlegt, dass man dann so einen Spieler verpflichtet, dann frage ich mich, was die Scouting-Abteilung von 60 München macht, beziehungsweise auch die sportliche Kommandobrücke. Denn ich habe ja auch im Vorfeld mit einigen Experten gesprochen, unter anderem mit Peter Backold, der zu mir gesagt hat, ja, Raphael Holzhauser ist sicherlich ein guter Fußballer, hat einen starken linken Fuß, aber ist kein Laufwunder und auch kein Kampfmonster. Und ich kann nur sagen, das kann ich zu 100% unterschreiben und ich, ja, und Günter Gorenzel muss sich an diesem Transfer messen lassen. Und wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass mich dieser Transfer sehr an den Transfer von Gerhard Poschner im Jahr 2004 erinnert und auch an den Transfer von Steffen Hoffmann damals. Ich glaube, es war im Jahr 2006. Er kam aus Österreich, war aber eigentlich bester Spieler in Österreich und konnte hier null Akzente setzen, weil die Mannschaft ihn auch abgelehnt hat. Jetzt, so weit will ich natürlich jetzt nicht gehen, aber ich muss auch sagen, ein Timo Gebhardt, der jetzt vor kurzem sein Debüt in der Traditionsmannschaft gegeben hat, ist nicht schlechter. Und der ist ein paar Jahre älter als Raphael Holzhauser.
Also das Einzige, was Holzhauser gemacht hat, im Mittelkreis geklatscht und irgendwie mit den Händen gefuchtelt, um zu dirigieren, aber...
Und Tobi, und wenn ich dann lesen muss, dass Raphael Holzhauser gut gepresst hat, also dann habe ich nie in meinem Leben Fußball gespielt.
Ich habe es auch gelesen. Ich muss sagen, ich bin vom Glauben abgefallen. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe zahlreiche Nachrichten bekommen, die mir beigepflichtet haben in meiner Einschätzung. Und also da eine ordentliche Leistung gesehen zu haben, das ist schon interessant. Ich weiß nicht, welches Spiel die Kollegen da gesehen haben, aber das in Oldenburg kann es nicht gewesen sein.
Jetzt, und ich muss echt die sportliche Kommandobrücke hinterfragen. Und meinen Informationen nach war es der absolute Wunschtransfer von Günter Gorenzel. Da muss ich mich echt fragen, wo er hingesehen hat. So ein Spieler
zu allem Olli, also, vor allem Olli, beim Wörthersee Cup war das schon der Wunschtransfer. Sie wussten seit Sommer, dass ein Achter gebraucht wird. Dann haben sie 3 Monate Zeit, den Transfer einzufädeln. Also die haben ja wirklich Zeit gehabt, sich von der Qualität eines Holzhausers zu überzeugen.
Aber Tobi, du hast mir nicht richtig zugehört. Sie wissen seit Sommer, dass sie diese Position brauchen. Und dann muss ich mich fragen, dann holst du so einen Spieler, der sicherlich seine Qualitäten hat und auch gehabt hat, beziehungsweise er hatte ja auch erste Liga gespielt, sei es jetzt beim VfB Stuttgart, sei es in Augsburg oder bei Beerschot in Belgien oder bei Austria Wien, da war er ja auch Kapitän, aber der junge Mann hat alles verloren und er ist so alt eigentlich, dass man diese Tugenden einfach abrufen muss, die auch in der dritten Liga gefragt sind. Und mein Wunsch war es, es ist auch hinterlegt, ich habe gesagt, 60 braucht ein ganz anderes Spielerprofil. 60 braucht einen Spieler wie René Klingenburg zum Beispiel vom 1. FC Kaiserslautern oder einen Julian Baumgartlinger vom FC Augsburg. Das wären die Spielertypen gewesen, die 60 München gebraucht hätte. Und das sieht man jetzt auch ganz deutlich. Dieser Mannschaft fehlt ein Typ. Ja? Und deswegen hätte ich mir so ein Spielerformat gewünscht und nicht einen Raphael Holzhauser.
Ja, weil einen Stehgeiger haben wir schon. Dementsprechend ist diese Position jetzt doppelt besetzt. So, dann schauen wir weiter nach vorne. Albion Frenesi, naja, er war schon bemüht, hat schon versucht anzukurbeln. So ein richtig gutes Spiel konnte er nicht machen. Da war offensiv einfach zu wenig los. Es reicht noch zu einer 4.
Ja, ist ja bei mir auch so gewesen. Ich habe ihm die 4 gegeben, aber ich muss schon sagen, wenn man solche Qualitäten hat wie Albi Frenesi, dann ist das einfach zu wenig. Und er übernimmt keine Verantwortung. Ist jetzt nicht mehr ein junger Spieler, ist kein Talent mehr. Also er muss den Kopf nach oben setzen. Er hat Riesenanlagen, das hat man gesehen, mit seinem 1-0 Führungstor gegen Dynamo Dresden. Also er hat alles, was ein guter Fußballer braucht. Aber ja, jetzt hat er sich wieder in Oldenburg versteckt und das darf einfach nicht sein. Da muss einfach mehr kommen. Ja, er will ja auch eine Spur bei 60 München hinterlassen.
Dann Stefan Lex auf der anderen Seite, zurückgekehrt als Kapitän in die Startelf. Das ist eigentlich das Gleiche gewesen. Es war eine kämpferisch ordentliche Leistung, nicht mehr, nicht weniger. Es ist ihm wenig gelungen, Note 4.
Ja, ich glaube, er war beim 1-0 Führungstreffer mit dabei, hat den mehr oder weniger mit eingeleitet und er ist sehr fleißiger Spieler. Das kann man ihm gar nichts vorwerfen, aber ich erwarte mal beim Kapitän, dass er andere Werte auch mit einbringt. Ja, da ist er mal zu brav auf dem Fußballplatz. Da warte ich mir was anderes. Und ja, es hat nur leider zu 4 gereicht. Ja, ich wünsche 60 den Aufstieg, aber ich habe da meine Zweifel.
Mittlerweile leider. Marcel Beer vorne durfte er von Beginn an ran. Und ich hoffe wirklich, dass es jetzt ein Schritt in die richtige Richtung war. Ich hoffe, dass ihm dieses Tor Selbstvertrauen gegeben hat, logischerweise. Wenn er dann auch nur mit den 3 Punkten nach Hause gefahren wäre, wäre das Selbstvertrauen größer gewesen. Aber es war ein großer Schritt in die richtige Richtung für Marcel Beer. Er war da, wo ein Stürmer stehen muss, auch wenn man ihn vorher phasenweise überhaupt nicht gesehen hat. Aber da muss ein Stürmer stehen. Er war da, er hat getroffen, er hat geknipst. Und das war entscheidend. Deswegen gebe ich ihm die Note 3.
Ja, das zeichnet aber auch einen guten Stürmer aus, Tobi. Ich will nicht sagen, dass Marcel Beer jetzt wieder der Alte ist, aber er hat einen gewissen Torricher bewiesen jetzt mit dem Tor. Den muss man auch erstmal so machen, muss ich sagen. Natürlich sagen andere, ja, also das ist doch ganz klar, dass man so einen Treffer machen muss. Es war hoffentlich der Schritt in die richtige Richtung bei ihm, wie du es auch so schön formuliert hast. Aber er muss weiter an sich arbeiten und ich will auch vor allem, dass er jetzt Führungsqualitäten übernimmt. Und er weiß es aber auch selber, ja. Er hat keine einfache Zeit hinter sich. Und ich habe ihm, glaube ich, die 4 gegeben, wenn mich alles täuscht, Tobi, oder?
Richtig, richtig, genau.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Dann sind wir bei den Jokern. Ede Tallich, wenn der am kommenden Wochenende nicht in der Startelf steht, dann muss ich fast schon von irgendeinem Vorsatz sprechen. Also dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Der hat sich so unfassbar reingehauen. Er hat so gekämpft, ein absolut geiles Tor geschossen zum 1:0. Eine super Leistung. Ich hätte ihn von Beginn an gebracht. Ich habe es dir vorm Spiel gesagt. Ich verstehe es nicht, warum er den nicht von Anfang an bringt. Und eine absolut tolle Leistung, Note 2.
Ja, also bei der Note gebe ich dir recht. Jetzt muss man das Ganze mal aufrollen bei Erik Thalik. Also Erik Thalik war im ersten Spiel im Jahr 2023 nicht dabei, weil er krank war. Ja, das muss man auch mal zur Ehrenrettung einfach sagen. Er hat aus meiner Sicht eine gute Vorbereitung gespielt. Er war auch nah dran an der Startelf. Er hat gegen Arad, gegen den rumänischen Erstligisten, wirklich eine sehr gute Partie gespielt. Ich war ja dabei damals im Trainingslager in der Türkei, in Belek. Und was ich nicht verstehen kann, dass Michael Köllner diesen Spieler auf der mehr oder weniger auf der Linksaußenposition gesehen hat. Für mich ist es eigentlich ein klassischer Achter, der einen brutalen Zug zum Tor hat und auch einen brutalen Schuss hat. Das hat er ja gestern bewiesen. Und das ist jetzt keine exklusive Meldung von mir, sondern das habe ich immer wieder hier auch gesagt bei Radis Erben, dass er brutale Schussqualitäten hat. Ich sehe ihn, wie gesagt, auf der 8, weil der schießt auch mal aus der zweiten Reihe, wo es eigentlich keiner macht. Und das haben wir auch gestern wieder gesehen. Da traut sich auch keiner mal zu schießen. Erik Thalik hat das Gegenteil bewiesen gestern. War ein super Tor. Ja, musste erstmal aus dieser Situation den Ball so in den langen Winkel schießen, wie es gestern Erik Thalik gemacht hat. Und er hat sich einfach jetzt auch einen Startelf-Einsatz verdient.
Was mir auch sehr imponiert hat, war die Leistung vom eingewechselten Finn Lakenmacher, der wirklich Dampf reingebracht hat. Das hat mir echt gefallen. Ich glaube, er kam für Holzhauser in die Partie und da hat man dann auch richtig gemerkt, hey, jetzt ist ein 11. Mann dabei bei 60 München. Und der hat richtig Dampf gemacht, der hat richtig Wirbel gemacht, war eben bei diesem Schuss vor dem 2:0 beteiligt, hat quasi abgezogen und im Nachsetzen traf dann Marcel Bär. Ich fand es eine echt starke Leistung als Joker von Finn Lackmacher, deswegen hat er sich die 2 verdient.
Naja, Tobi, stark ist für mich jetzt was anderes, aber er hat natürlich die 3 auf jeden Fall verdient. Er hat da gut abgezogen, hätte das Tor vielleicht schon direkt machen können, das hat er nicht gemacht. Deswegen glaube ich schon, dass er mit der 3 ganz gut leben kann. Ja, er hat körperliche Präsenz, muss man sagen. Und das hat man ja auch gegen Zwickau gesehen. Da hat er ja ein überragendes Spiel für mich gemacht, das ich lange bei ihm nicht gesehen habe, dieses Niveau, wo er auch den Ball behaupten konnte. Und wie gesagt, ich fand es auch so, dass das 60 dann besser funktioniert hat ohne Raphael Holzhauser, obwohl man dann natürlich auch sagen muss, dass 60 dann in dieser Phase die 2 Gegentore kassiert, weil sie einfach dann durch die Bank naiv waren. Ja? Mit der Einleitung eben dieses Hiller-Fehlers, der zum 1:2 führte in der 90. Minute. Aber so ist Fußball eben.
Es hat sich Günter Gorenzel auch so ein klein wenig verwechselt. Es gibt ja 3 Wechselfenster, der darf das Spiel 3-mal unterbrechen. Die Halbzeit ist da nicht mitgerechnet. Er hat dann Fabian Greilinger einzeln eingewechselt, kurz vor Schluss, um nochmal links Dampf zu machen, wie er gesagt hat. Das ist Fabian Greilinger jetzt nicht wirklich so gelungen. Und er hat es einfach verpasst, zu sagen, okay, ich warte noch bis zur 90. Minute, um dann nochmal irgendwie vielleicht 2 Spieler oder 3 Spieler zu bringen, um die 5 Wechsel komplett zu machen, um noch ein bisschen was an der Uhr zu nehmen. Das hat Günter Gorenzel nicht getan. Hätte auch nochmal einen Boyamba bringen können, der den Ball halten kann. Zum Beispiel einen erfahrenen Kubilanski, der vielleicht kein Laufwunder ist, aber vielleicht auch den Ball noch irgendwo halten kann. Auch das wäre möglich gewesen. Das hat er nicht getan und das war auch mit dafür verantwortlich, dass eben in der 94. Minute noch dieses Gegentor gefallen ist, weil keiner in der Lage war, einen Ball festzumachen. Ja, Fabi Greilinger, das war keine gute Leistung von ihm nach seiner Einwechslung, auch wenn er nicht viel Zeit hatte, Note 4.
Ja, da bin ich bei dir. Da muss er natürlich den Gegenspieler, den Manni Starke, ganz anders attackieren. Da kommt er gar nicht zum Schießen. Es war ja eigentlich kein gewollter Schuss mehr der Weg. Es war eine Verzweiflungstat von Manni Starke. Da hat er einfach, war er nicht gut genug im Pressing, Fabian Greilinger. Und so ist das Tor dann eben entstanden, dieses 1:2. Und deswegen war möglicherweise Marco Hill auch viel zu weit vor seinem Tor gestanden. Ja, es war unschön.
Trifft auch auf das Spiel zu, 2:2, die 3 Punkte, sie waren doch im Sack. Also das ist wirklich unglaublich, was 60 München da hinten raus teilweise auch wieder verspielt. Es ist, boah. Ich war wirklich konsterniert, mir ist nichts eingefallen, ich konnte es nicht glauben, was ich da gesehen habe. Aber es ist wahr, es ist nur ein 2:2 in Oldenburg, eine gefühlte Niederlage, ich habe es gesagt. Also das müssen wir erstmal auf uns wirken lassen. Es muss sich ausstellungstechnisch was tun. Also wenn Holzhauser und Moll nochmal in der Startelf beginnen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Das werden wir dann sehen, das werden wir verfolgen. Jetzt ist die Frage, meinst du, dass es gegen Meppen schon einen neuen Trainer gibt? Es war Thorsten Fröhling, der Held von Kiel sozusagen, auf der Tribüne gestern, der ja es geschafft hat mit 60 München die Relegation zu überstehen gegen Holstein Kiel, als Kai Bülow damals dieses erlösende Tor gemacht hat. Er ist momentan vereinslos, Thorsten Fröhling, und so ist zu vermuten, jetzt auch nicht ein ganz teurer Trainer. Der würde also ins Budget passen bei 60 München. Wie wahrscheinlich ist es, dass Thorsten Fröhling neuer Trainer wird bei 60?
Es ist wirklich schlimm bestellt um 60 München, denn man muss sich mal überlegen, 60 München hat in den letzten 3 Jahren rund 17 Millionen Euro investiert. Und wenn am Ende dann wieder der Nichtaufstieg steht, dann Chapeau. Nein, aber jetzt eben zu dieser Trainerfindungskommission. Wir müssen aber ein bisschen ein paar Tage zurückgehen, Tobi. Wenn ich einen Trainer beurlaube, dann sollte ich auch schon seinen Nachfolger im Sack haben. Und das ist offenbar nicht geschehen. Und Günter Gorenzel hat ja auch gesagt, es geht um die Wirtschaftlichkeit, ja, also heißt um die Kohle, ja.
Olli, wenn ich noch
Und
ganz kurz
dann muss ich
einhaken
mich
darf,
auch.
wenn ich noch ganz kurz einhaken darf, es gibt viele, die dann immer von der fehlenden Moral sprechen, wenn denn ein Trainer entlassen wird und dann ist ein neuer schon da, dann heißt es immer, das ist ja unmenschlich, wenn man vorher schon quasi hinter dem Rücken des aktuellen Trainers schon einen neuen hat. Also das ist nun mal das Geschäft, das hat Michael Köllner auch gesagt, so ist das Geschäft und alles andere ist unprofessionell.
Ja, außerdem muss man sagen, der Verein, die KGA, also die Geschäftsführung, hat ja nach dem 1:3 in Mannheim hier ein Statement abgegeben. Das war gleichzusetzen mit einem Endspiel für Michael Köllner. Also nicht, die Worte hat Günter Gorenzel nicht genannt, aber wenn man so ein Statement raushaut über die Pressestelle, dann heißt das schon mal was. Das kommt jetzt nicht allzu oft vor im Fußball, dass man so ein Statement rausjagt. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass suggeriert wurde im Umfeld, dass Hasan Ismail beschlossen hätte, dass Michael Kölner bleibt. Ja, das hat er ja nicht, wenn man seinen Facebook-Post genauer liest. Was allerdings, wenn wir schon bei Ismail sind, was schon ein bisschen verwunderlich ist, dass Hasan Ismail sich seit Tagen nicht mehr gemeldet hat auf seinem Facebook-Kanal. Möglicherweise ist er schwer enttäuscht, dass der 60 eben diese Notbremse in Anführungszeichen gezogen hat bei Michael Köllner. Ich weiß jetzt nicht, ob Hasan Ismail in diese Beurlaubung mit eingeweiht war. Ich habe da meine Zweifel. Ja, und wie gesagt, wenn ich einen Trainer entlasse, dann muss ich auch schon seinen Nachfolger mehr oder weniger an der Hand haben. Das hat 60 München offenbar nicht. Und das ist, muss ich sagen, hat mit Realität aus meiner Sicht leider nichts zu tun.
Also um das nochmal deutlich festzuhalten, wenn ein Hauptgesellschafter in eine elementare Entscheidung nicht vorab eingeweiht ist, dann wäre das natürlich schon ja, absolut brutal. Also das wäre schon, hätte schon so ein Geschmäckle. Keine Frage. Jetzt gibt es auch noch ein paar andere Kandidaten. Olli, es gibt einen Manuel Baum, einen Marco Kurz, mit dem Günter Gorenzel ganz dick ist. Wie siehst du da die
Na,
Möglichkeit?
Tobi, ich habe da eine klare Meinung dazu. Ich sage einfach, aufgewärmte Suppen schmecken prinzipiell nicht. Gut, Manuel Baum war noch nicht in Verantwortung hier bei 60 München, aber ich bin jetzt kein großer Freund von ihm. Er hat natürlich schon Bundesliga trainiert, keine Frage. Aber 60 braucht jetzt einen anderen Trainertypen, braucht jetzt wirklich einen harten Hund sozusagen, um auch wirklich mit gewissen Kniffen in die Köpfe der Spieler reinzukommen. Und es gibt jetzt zwei Trainer in der dritten Liga, die es bewiesen haben. Ich weiß zwar, dass viele Fans da gar nicht begeistert sind. Thomas Oral und Marco Antwerpen. Gibt es unterschiedliche Meinungen zu, aber wenn man es noch aufsteigen will, dann braucht man jetzt so einen Typen Trainer und nicht einen Kumpeltypen, einen, der hier irgendwelche Drähte hat in den Verein hinein. Also da bin ich jetzt wenig begeistert davon, aber am Ende muss es der Verein entscheiden und am Ende müssen Sie auch verantworten, dass 60 möglicherweise wieder nicht aufsteigt.
Also bei Antwerpen würde ich dir recht geben. Der glaube ich, könnte da auch was rauskitzeln. Das ist auch ein Motivator. Das ist auch einer, der die Mannschaft, glaube ich, hart rannehmen würde. Bei Oral sehe ich es ein bisschen anders. Aber das können wir ja auch anders sehen. Das ist ja auch völlig okay. Das macht ja diesen Podcast, glaube ich, auch aus. Wir werden sehen, was denkst du? Natürlich jetzt so ein bisschen mit der Glaskugel, ne? Was denkst du, wie lange wird es dauern, bis sich was tut?
Also ich glaube, dass in dieser Woche nichts passieren wird, dass Günter Gorenzel und Stefan Reisinger auch in Meppen auf der Bank sitzen werden. Ja, jetzt kann jeder sagen oder meinen oder denken, was er davon hält. Ich bin jetzt kein Freund davon. Wenn man noch aufsteigen will, dann müsste eigentlich morgen oder dann, ich weiß nicht, ob morgen frei ist, aber ich gehe davon aus, dass dann ein Trainer da ist. Und wenn das nicht passiert, dann weiß man, wo es wirklich brennt bei 60 Minuten.
Ja, um 11 Uhr in einer knappen Dreiviertelstunde geht es hinter dir los mit dem Training.
Ja, die Spieler sind schon alle da. Also, die haben natürlich jetzt nicht den selbstbewussten Eindruck gemacht, wie sie hier eingetrudelt sind an der Grünwalder Straße 114, wie man sich es eigentlich erwartet, nach einem Auswärtsspiel beim VfB Oldenburg. Aber wie gesagt, machen wir 2:0 Führung. Es ist dann am Ende leider nur noch 2:2 und es war, wie du auch schon gesagt hast, eine gefühlte Niederlage.
Für uns zum Schluss nochmal Zeitpunkt, um auch mal Danke zu sagen. Das letzte Video, das wir online gestellt haben, ist unser erfolgreichstes bis jetzt. Über 6.000 Mal geklickt worden. Da sind wir schon mächtig stolz drauf. Das wäre ohne euch natürlich nicht möglich. Vielen, vielen Dank dafür. Und da ist der Podcast, der Audio-Podcast noch nicht mal mitgezählt. Also das ist ganz großes Kino. Vielen, vielen Dank. Uns würde es natürlich auch freuen, wenn die 6.000, die da zuschauen, das Ganze auch abonnieren würden. Die Abozahlen sind großartig, aber die könnten noch besser sein. Also abonniert das Ganze auch bei YouTube. Das würde uns sehr freuen. Klickt auf Abonnieren und dann werdet ihr auch immer informiert, wenn es die neueste Ausgabe gibt. Sobald die abrufbar ist, werdet ihr dann informiert und dann könnt ihr wieder Radis Erben schauen oder dann eben auch hören auf den diversen Audiokanälen, da haben wir übrigens neulich auch einen Hinweis bekommen, dass ein Kanal nicht funktioniert hat. Das haben wir immer nicht komplett im Überblick. Also da sind wir auch sehr dankbar, wenn da von euch irgendwo ein Signal kommt, ein Zeichen kommt, dass da was irgendwo klemmt. Das hat dann auch wieder funktioniert. Also jetzt sollten wir wieder überall abrufbar sein. Wenn ihr da was Gegenteiliges merkt, dann sagt uns einfach Bescheid und dann werden wir dran arbeiten. Vielen Dank nochmal an alle und wenn es was Neues gibt, vom TSV 1860 München. Wenn es nur einen Trainer gibt, womöglich, dann sind wir für euch wieder da. Dann melden wir uns wieder. Bis dann, Servus.
Ja, Tobi, ich wollte noch eigentlich noch was sagen zum Schluss. Hans Hitzberger, der Vizepräsident, wird heute 70 Jahre alt. Er soll auch hier
Das
in
ist
der
Wahnsinn.
Alm, hier in der VIP-Alm an der Grünwalder Straße feiern. Und was man natürlich nicht vergessen darf, die U19 hat am Samstag bzw. am Sonntag mit 1:4 beim FC Ingolstadt verloren. Das ist schon ein Rückschlag im Abstiegskampf sozusagen. Ich hoffe natürlich, dass das bald wieder in die andere Richtung geht wird. Bis dahin und Servus.
Ja, natürlich Ehre, wem Ehre gebührt, logischerweise. Alles Gute auch von meiner Stelle, Hans Sitzberger. Das war's von uns. Bis dann und eine gute Woche. Servus.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich. Bin ich gerade, bin ich König, und das Spielfeld ist mein Königreich.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.